Gut, wir stehen momentan in der Predigtserie, halte den Kurs und werden heute den zweiten Teil behandeln. Das letzte Mal haben wir über Paulus gesprochen und seine Schiffsfahrt als Gefangener und dann hat er einen Schiffsbruch erlitten und was da alles so passiert ist und was das für uns bedeutet. Ich werde gleich nochmal drauf eingehen, eine kleine Wiederholung machen. Aber heute wollen wir uns mit einem anderen Thema beschäftigen und zwar mit dem Thema Gemeinde, Kirche. Was ist wirklich Kirche und was hat es da auf sich in Sachen Kirche und Gemeinde den Kurs zu halten? Das wird das heutige Thema sein. Ich möchte kurz beten mit euch und dann starten wir durch. Vater im Himmel, ich möchte jetzt danken für jeden Einzelnen, der hier ist. Und Herr, ich bete, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du unsere Herzen bereit machst, empfänglich machst. Und Herr, wir wollen einfach erkennen dürfen, was es bedeutet, Teil einer Gemeinde zu sein und was es bedeutet, Reich Gottes zu bauen im Kontext von Gemeinde. Und so bete ich, Herr, dass jeder Einzelne hier in dem Raum den Kurs hält. In Jesu Namen, weil so viele haben ihn nicht gehalten. Aber Herr, wir beten, dass wir den Kurs halten. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Gut, dann erstmal eine kleine Wiederholung vom letzten Mal. Und zwar letztes Mal haben wir über Paulus gesprochen. Und der erste Punkt war, wenn du den Kurs hältst, musst du auf dem richtigen Kurs sein. Und jeder Mensch auf dieser Erde ist erstmal nicht auf dem richtigen Kurs. Ja? Der fährt in die komplett falsche Richtung. Jeder einzelne Mensch. Und dann kommt irgendwann hoffentlich Jesus in dein Leben und Jesus richtet dich komplett neu aus und dein Kurs verändert sich. Paulus hat das erlebt, er war auf einem Weg und dann kam Jesus und er wurde blind. 3 Tage lang und Jesus hat zu ihm gesagt, ey, warum verfolgst du mich? Und Paulus war einer, der die Christen verfolgt hat und in dem Moment, wo ihm Jesus begegnet ist und er erkannt hat, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, hat er seinen Kurs geändert, weg von der Hölle, hin zum Himmel, hin zum Vater im Himmel und wurde ein Nachfolger Jesu. Weil er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer nur durch Jesus Christus. Und Paulus hat seinen Kurs geändert und das war der erste wesentliche und wichtigste Punkt, den wir alle im Leben brauchen. Wir brauchen alle eine Kursänderung und dann, wenn wir dann erstmal mit unserem Herzen Richtung Himmel sind, ist es eine richtig gute Sache. So, Paulus hatte eine schwere Reise vor sich. Er hatte einen Kurs und den haben wir auch alle und zwar Jesus zu verkünden, Jesus groß zu machen, Jesus in der Welt groß zu machen, dass wir von Jesus erzählen, dass Menschen errettet werden. Also er wollte Menschen retten. Und dann war er als Gefangener auf dem Weg nach Griechenland. Er war in einem Schiff und dieses Schiff war kurz davor unterzugehen. Sie haben sich gerade noch retten können alle. Aber warum wurden sie gerettet? Sie wurden deshalb gerettet, weil da ein Mann drin war, der leben sollte, und es war Paulus. Er war Gefangener, er hatte keine Kontrolle über dem Schiff, in dem er war, und dennoch war er das Schiff im Schiff. Und er ist ein Schiff, du bist ein Schiff. Und dein Schiff soll die Fahne Jesu haben. Wenn dein Leben unter der Autorität und Herrschaft Jesu Christi steht, dann mag das Schiff, in dem du bist, untergehen, aber du wirst nicht mit untergehen. Und das ist mir so wichtig und oft ist dieses Schiff, das untergeht, steht für Dinge, der Chio hat es sehr gut erklärt mit seinem Zeugnis, manchmal kommen wir in Situationen hinein, in eine Ausbildung oder in irgendeine Firma und dort wirst du nur für eine Weile bleiben, irgendwann wird das verschwinden, irgendwann wird dieses Konstrukt untergehen, aber du wirst nicht untergehen, weil du Jesus als deinen Herrn hast und er wird dich retten. Und am Schluss war es so, Paulus in seiner Mission hat den Kurs gehalten. Das Schiff, in dem er drin war, ist kaputt gegangen, untergegangen. Paulus, das Schiff, ist nicht untergegangen. Er hat den Kurs gehalten. Was war der Grund? Weil er mit seinem Herzen gearbeitet hat, weil sein Herz kultiviert war. Und auch da habe ich dieses Beispiel gebracht, dein Herz ist wie ein Garten, du musst deinen Garten pflegen. Ja? Und dann waren sie an dem Ort der schönen Häfen und Paulus hätte abhauen können als Gefangener. Er hat den Kurs gehalten, er ist geblieben. Manchmal setzt uns Gott in Boote, in Schiffe hinein, die untergehen werden, weil er mit uns arbeiten möchte, mit unserem Herzen arbeiten möchte, mit unserem Charakter arbeiten möchte. Und unser Kurs, den wir zu halten haben, ist nicht ein irdischer Kurs, sondern ein geistlicher Kurs. Er hat diesen Kurs gehalten, ich werde nach wie vor Menschen retten, auch wenn ich Gefangener bin. Und er hat Menschen gerettet in diesem Boot. Er hat die Gefangenen, oder Gott hat sich durch sein Leben verherrlicht in diesem Boot, sodass selbst der Hauptmann von den Römern, er konnte sogar Jesus sehen in dem Ganzen. Also ihr seht, Paulus hat den Kurs gehalten und er hat überlebt und alle wurden gerettet. Heute wollen wir uns mit einer anderen Bootgeschichte auseinandersetzen und ich möchte mit euch einsteigen in Markus 4 und zwar von Vers 35 bis 41. Markus 4, 35 bis 41, ihr seht es hier oben. Und an jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zum See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener, also das ist Vers 1 von Kapitel 5, das nehmen wir noch mit rein. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist. Also ihr seht hier diese Story, Jesus mit seinen Jüngern im Boot. Danach ist er zu den Gerasener gekommen, dieser besessene Mann, der in den Grüften gelebt hat. Und auch ein richtig krasses Ereignis, der ist frei geworden von all diesen Dämonen, die in ihm waren. Ne? Sein Name, wie heißt du? Und Jesus hat ihn gefragt, wie heißt du? Er hat geantwortet, Legion. Diese Legion hat ihn dann schlussendlich verlassen und er ist frei geworden und ein Nachfolger Jesu geworden. So, also ein Hammererlebnis, ein Hammerereignis. Und durch diesen Mann, der von den Dämonen frei geworden ist, hat sich übrigens eine komplette Stadt bekehrt oder beziehungsweise nicht die komplette Stadt, aber ganz viele in dieser Stadt haben sich bekehrt, weil dieser Mann Jesus groß gemacht hat. Also ein richtig starkes Ereignis. Und jetzt wollen wir uns kurz anschauen, was vorher passiert ist. Also was ist passiert, bevor Jesus mit den Jüngern ins Boot gestiegen ist, um ans andere Ufer zu kommen. Wir lesen das in Markus 4, Vers 1. Und wieder fing er an, am See zu lehren, und es versammelt sich eine sehr große Volksmenge zu ihm, sodass er in ein Boot stieg und auf dem See saß, und die ganze Volksmenge war am See auf dem Land. Also ihr seht, eine riesig große Volksmenge kam, um Jesus zu hören, was er zu sagen hat. Warum ist diese Volksmenge gekommen, um Jesu Lehre zu hören? Kann ich euch auch erklären. Und zwar wollen wir uns da Markus 3 anschauen. Kannst du mal Markus 3, Vers 7 einblenden? Und Jesus ging mit seinen Jüngern weg an den See und es folgte eine große Menge von Galiläa und von Judäa. Und was ist dann passiert? 13 bis 19 bitte, Markus 3, 13, 19. Markus 3, 13 bis 19. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Ah, nee, das war es nicht. Sorry. Markus 3, 7 und 8. Bleib mal da noch. Genau, Markus 3, 7 und 8. Genau. Und von Jerusalem und von Idumea und jenseits des Jordan, von der Gegend rings um Tyrus und Sidon, kam eine große Menge, da sie hörten, wie viel er tat, kamen sie zu ihm. Also sie haben von den ganzen Wundertaten und Krankenheilungen gehört, die Jesus vollbracht hatte. Und deswegen hat sich die Volksmenge um Jesus geschart. So, und jetzt sehen wir aber, was auch danach passiert ist. Und jetzt kannst du zu 13 bis 19 gehen. Markus 3, 13 bis 19. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Die er wollte, sagt mal alle, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er berief die 12 und er gab dem Simon den Beinamen Petrus und Jakobus den Sohn des Zebedäus und Johannes den Bruder des Jakobus und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, was hast du für eine Übersetzung? Das ist Söhne des Donners und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus und Thaddäus und Simon, den Kananäer und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Also jetzt habt ihr mal eine Auflistung von den 12 Jüngern. Ja? So, er hat die alle berufen. Und jetzt möchte ich über die Definition von Gemeinde sprechen. Und glaub mir, wir werden uns heute mit dieser Bootsfahrt auseinandersetzen. Und in meinem Kopf, jetzt hört alle zu, weil den Fehler machen wir alle sehr gerne. Als ich die Predigt vorbereitet habe, mein erster Gedanke war, das Boot, in dem die Jünger waren mit Jesus zusammen, ist die Gemeinde. Und dann habe ich realisiert, nein, das ist nicht die Gemeinde. Schrecklich, oder? Dori, jetzt geht es dir wie mir. Ja, also wir realisieren, das ist nicht die Gemeinde. Das Boot ist nicht die Gemeinde. Die Kirche, die Lorenzkirche, das ist nicht die Gemeinde. Das ist ein Gebäude. Ja? Und sämtliche Kirchen, Dome und alles Mögliche, das sind alles Gebäude und sind nicht die Gemeinden. Ich hatte einen Denkfehler bei mir drin. Die Gemeinde, die Kirche ist kein Gebäude, ist kein Boot, ist kein Versammlungsort, ist kein Stadion, ist kein Dorf, kein Ratshaus, keine Synagoge, kein Tempel. Nichts dergleichen ist Gemeinde, nichts dergleichen ist Kirche. Also da war bei mir der erste Denkfehler. Und dann habe ich realisiert, wer ist denn dann die Gemeinde? Die Volksmengen, die bei Jesus waren, die ihn gefeiert haben, die gesagt haben, ey, schau her, der heilt ihn. Und glaub mir, jetzt möchte ich über einen ganz wichtigen Punkt sprechen, weil wir verwirren da oder wir sind verwirrt, was das betrifft und vertauschen da vieles. Es gibt jetzt ganz viele Gemeinden, die auftreten und von einer Community sprechen. Aber Community ist nicht gleich Gemeinde. Die Volksmengen, die bei Jesus waren, weil er Kranke geheilt hat, weil er Hammer Lehren von sich, weil er Hammer Predigten rausgehauen hat. Predigten, die einem die Ohren gekitzelt haben, auch, ja, manche haben sich gedacht, wow, das ist ja wundersam, was haut der da raus? Das habe ich ja noch nie gehört. So, und dann waren da etliche Leute, die waren bei ihm am Berg, die waren am See, wo er im Boot stand und er hat Volksmengen vor sich gehabt. Er hat Wunder getan, er hat 5000 Menschen auf einmal gespeist mit ganz wenig. So, jetzt seht ihr das sind die Volksmengen. Und glaubt mir, ganz viele Volksmengen befinden sich heute in Gemeindegebäuden und versammeln sich Sonntag für Sonntag in Form von Gottesdiensten. Und loben Gott, heben die Hände, hören sich Botschaften. Und deswegen sagen die Leute mittlerweile von der Kanzel, you belong before you believe. Du gehörst dazu, bevor du glaubst. Also sehen wir jetzt ganz viele Gemeinden, ich will keine Namen nennen, aber wir sehen ganz viele Gemeinden, die Veranstaltungen machen, eigentlich Evangelisationsveranstaltungen machen, und etliche kommen hinzu und sie zählen die Gottesdienstbesucher und sagen, das ist unsere Church. Aber die Sache ist, sie ist nicht die Church. Das ist einfach nur die Community. Das sind die Volksmengen. Jesus hat nie die Volksmengen gezählt. Die Volksmengen waren nicht die Gemeinde. Wer ist Gemeinde? Es sind die 12 Jünger, die er ausgewählt hat, die er wollte. Nicht du hast ihn erwählt, ganz wichtig, wirklich, hör zu, sondern er hat dich erwählt. Das Wort Gottes sagt, nicht du hast Jesus erwählt, sondern er hat dich ausgewählt. Jesus geht heute noch umher und wählt seine Jünger aus. Es sind die 12 gewesen, die er wollte. Er wollte sie nah bei sich haben und er wollte, dass sie ihm nachfolgen. Also verwechsel nicht die Volksmenge, und es können Tausende und Abertausende sein, mit den 12, die tatsächlich seine Jünger waren. Was ist Gemeinde? Die 12 sind Gemeinde. Und die anderen, es war einfach nur die Community, die irgendwo dabei waren, die von Jesus gehört haben, die seine Heilungen toll fanden, die so die ganze Story von Jesus cool finden. Und glaub mir, auch in unserer Gemeinde haben wir Leute drin, die zur Volksmenge gehören, aber nicht zu den Jüngern. Und jetzt ist es nicht an uns zu richten, wer ist Volksmenge, wer ist Jünger. Das ist nicht unser Job. Gott sieht das Herz. Gott schaut rein und Gott sieht, das ist Gemeinde und das ist nicht Gemeinde. Also müssen wir das definieren. Gemeinde ist kein Boot, ist kein Gebäude, ist kein Tempel. Und Gemeinde sind auch nicht die Volksmengen, die Community, die Leute, die in Gottesdienste hineinströmen und einfach dabei sind und vielleicht die Musik cool finden, vielleicht das Boot cool finden, ja? Das Gebäude cool finden, die Musik cool finden, die alles so drumherum cool findet, die Botschaft, die irgendwo auch berauschend und belebend ist, cool findet. Das ist nicht Gemeinde. Sondern Gemeinde sind die, die nachfolgen, die Jesus gewollt hat und erwählt hat, die ihr Leben Jesus gegeben haben, wo der Heilige Geist im Herzen wohnt. Und das grenzt schon mal sehr, sehr ein. Und deswegen muss man da wirklich aufpassen, was man als Gemeinde bezeichnet und wo man, und es ist auch wichtig, dass man Grenzen zieht und es irgendwo kategorisiert und eingrenzt. Mittlerweile finde ich, wenn ich mir ganz viele Gemeinden anschaue, verschmilzt die Grenze, weil du gehörst ja dazu, bevor du glaubst. Aber ist nicht der Glaube an Jesus Christus die Grenze? Der, der nicht glaubt, ist nicht dabei. Der ist nicht Gemeinde. Der, der glaubt, ist Gemeinde. Der, der nicht glaubt, gehört zur erweiterten Community, zur Volksmenge. Und es ist okay, eine Volksmenge zu haben. Aber bitte lasst uns definieren, was ist. Also Gemeinde sind die, die wirklich Jesus vom Herzen her nachfolgen und bereit sind, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und bereit sind, auch ihr Leben zu verändern. Seid nicht nur Hörer des Wortes und glaubt mir, die Volksmengen hören das Wort. Hey, die hören das Wort und die feiern das Wort, die finden es toll, die machen sich sogar Notizen. Und danach, wisst ihr, was sie sich rausnehmen aus den Notizen? Nicht die Essenz, Jesus Christus, der das Leben ist, sondern vielleicht ein paar Lebenstipps. Aber Lebenstipps, das macht dich nicht zur Gemeinde. Das wird dich nicht in den Himmel bringen. Nur Jesus Christus, die Essenz, kann dich in den Himmel bringen. Also es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Nette Lebenstipps aus Predigten mitzunehmen, macht dich nicht zum Christen. Sondern nur Jesus und die echte Nachfolge Jesu Christi macht dich zu einem echten Christen. Und somit bist du dann auch echt Teil der Gemeinde oder du bist Gemeinde. Also Volksmengen gibt es viele, das sind viele. Und natürlich möchte ich jetzt nicht sagen, in jeder Kirche, Ortsgemeinde gibt es nur 12 Wade. Ja, so hier, die ersten 12 in den ersten Reihen, das ist Gemeinde. Und ihr da hinten, ihr habt verloren. Das ist nicht, was ich damit meine. Ja, die Zahl 12 ist nicht wesentlich in dem Ganzen. Ja. Mit anderen Worten, ich war in Singapur in einer 20.000-Mann-Gemeinde. Ja, ich sag's mal so, ja, weil einfach 20.000 am Sonntaggottesdienst sich versammelt haben in einer Örtlichkeit. Ja, das war richtig massiv, richtig groß, richtig toll. Und von diesen 20.000 können durchaus 10.000 vielleicht auch wirklich seine Jünger sein. Ja, sofern sie Jesus nachfolgen, ihn als ihren Herrn und Heiland und Erlöser sehen. Aber vielleicht sind von den 20.000 eben 10.000 nicht seine Jünger, sondern einfach Volksmengen. Und die Frage ist die, und das ist, was deine Verantwortung ist jetzt. Wo gehörst du dazu? Denk nicht drüber nach, gehört mein Nachbar jetzt zu den Volksmengen? Oder ist er tatsächlich ein Jünger? So, ist die Hanna wirklich ein Jünger? Oder tut sie nur so? Findet sie nur Jesus ganz nett und toll und Brother Jesus und so? Oder, ne, das ist völlig falsche Denkweise. Ist es nicht mein Job, für die Hanna zu entscheiden, oder sie da in eine Kategorie zu stecken, ist sie jetzt oder ist sie nicht, soll ich jetzt? Nein, du, wo bist du? Wo stehst du? Folgst du Jesus nach oder gehörst du zur Volksmenge? Da musst du drauf schauen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist es so, wenn alle anderen gehen, bist du immer noch da. Und so war es. Die Volksmengen sind alle verschwunden. Und jetzt hat Jesus gesagt, so, wir gehen und setzen ans andere Ufer. Wir werden jetzt ins Boot steigen. Ins Boot sind aber nur die Jünger gestiegen, die Volksmenge nicht. Die hätten auch gar nicht reingepasst in das Boot. So, nur die Jünger sind da eingestiegen. Also Jünger, das ist die Gemeinde. Du bist Gemeinde. Du bist ein Jünger Jesu. Du bist ein Nachfolger Jesu Christi. So, und dann waren sie da in dem Boot. Und das ist, was der Gemeinde passieren kann, der Kirche passieren kann. Das ist, was U-Turn passieren kann. Das ist, was nicht nur passieren kann, sondern definitiv passieren wird. Hier, es erhebt sich, in Vers 37, es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. So, und jetzt, was ist das Boot? Wenn die Jünger Gemeinde sind, was ist dann das Boot? Jeder Mensch braucht einen Aufenthaltsort. Ob das jetzt ein Haus ist, ob das eine Wohnung ist, ob das eine Lagerhalle ist, ob das ein Kino ist, ob das ein Tempel ist, ob das eine Synagoge ist oder ob es die Bernhardstraße 12 ist. Jetzt dieser Ort, wo wir hier sind. Jeder Mensch braucht einen Ort, einen Platz, wo er hinkommt. So. In dem Moment hat Jesus das Boot ausgewählt und Jesus hat zu den Jüngern gesagt, ihr geht alle in dieses Boot. Schön mit Booten ist, dass sie flexibel sind. Wisst ihr? Und so ist es auch mit Gemeinde. Die Gemeinde kann sich überall treffen. In der Anfangszeit war es so, dass es keine echten Kirchengebäude gegeben hat. So die erste Gemeinde, die haben sich in Häusern getroffen. Die haben sich in Schulen getroffen. Die haben sich in Synagogen getroffen. Die mussten sich ja irgendwo treffen. Das war deren Boot. Und unser Boot ist diese Räumlichkeit hier. Ja? Wir waren hier jahrelang zur Miete. Jetzt haben wir es gekauft, dieses Haus. Das ist das Boot der Immanuel-Gemeinde Nürnberg. Und solche Boote existieren wie Sand am Meer. Ja? Also du hast ganz, ganz viele Boote, die unterschiedlich ausgestattet sind, die unterschiedlich ausschauen. Manche schauen sehr einfach aus, manche sehr komplex. Und manche Boote, da wurde richtig viel Geld reingesteckt, in manche Boote eben nicht so viel Geld. Manche Boote sind noch ein bisschen altmodisch. Also du hast wirklich alles an Booten, hast du da auf dem Wasser rumschwimmen. Ja? Und alles ist Ort und Treffpunkt von Gemeinde, das ist das Boot. Und ich würde sogar nicht nur sagen, das ist der Ort, wo man sich trifft, sondern das Boot ist auch das, was du hier vorne siehst. Ja, manche Boote haben solche Sachen mit drin, manche Boote haben eine Orgel mit drin, ja, wo es einen Orgelspieler gibt. Manche Boote, die sind sehr, sehr hoch und wenn du reinrufst, halt es extrem. Und bei manche Boote, die sind perfekt ausgedämmt, wo diese ganzen Sachen da rumhängen, ja. Manche Boote haben eine richtig krasse Beleuchtung. Ja, das sind so richtige Vergnügungsdampfer, ja, wo du 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wochen Urlaub machen kannst drin, wo du deine eigene Kabine hast, ja, wo ein Schwimmbad mit integriert ist, ein Sportplatz mit integriert, da kannst du Fußball spielen auf dem Boot. Ja, und dann gibt es andere Boote, wo du definitiv nicht Fußball spielen kannst, weil die einfach viel zu klein sind. Die sind sehr einfach. Aber das Boot ist in der ganzen Sache nicht entscheidend. Wisst ihr, was das Problem ist mit uns? Wir machen unsere Zugehörigkeit zur Gemeinschaft, also gehöre ich jetzt zu den 12 oder nicht, wir machen es abhängig vom Boot. Aber das Boot ist nicht wichtig, sondern die Menschen, die da drin sind, sind wichtig. Und wenn ich an U-Turn denke, muss ich sagen, ey, als wir so begonnen haben, hat unser Boot richtig beschissen ausgesehen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, wir waren nicht so gesessen, sondern wir waren so gesessen. Ja, und da hinten, die mussten dann an der Säule vorbeischauen. Ja. Wir hatten keine Bühne, sondern die Bühne war einfach der Boden. Ja. Und die Leute waren auch nicht so weit weggesessen vor der Bühne, sondern die waren hier gestanden und wir waren hier gesessen oder auch gestanden. Ja. Und die ganz hinten, die haben niemanden vorne gesehen. Wir haben einfach nur schrecklichen Sound gehört, weil der Sound schrecklich war damals. Ja? Und wir hatten auch keine coole Anlage und keine festen Verkabelungen. Wisst ihr, damals haben unsere Techniker jeden Freitag alles aufgebaut und wieder abgebaut. Wir sind teilweise über die Kabel geflogen. So hat unser Boot ausgesehen. Also unser Boot war definitiv kein Vergnügungsdampfer. Und jeder war froh, wenn er das Boot wieder verlassen hat. Aber wisst ihr was? Sie haben die Leute da drin geliebt. Und da war eine echte Liebe und eine echte Gemeinschaft. Wisst ihr, das Problem ist oft, ich sag's mal ganz jugendlich, je geiler das Boot, desto weniger schaust du auf die Menschen, die da drin sind. Je schöner das Boot es raubt dir den Fokus oder es lenkt dich ab. Du schaust mehr aufs Boot als auf die Leute, die mit drin sind. Eine andere Story noch, ja? Vielleicht wirkt das Boot nicht mehr so sicher. Und dann denkst du dir, oh mein Gott, das Boot, Wasser kommt schon rein. Was ist hier los? Ich glaube, ich muss raus aus dem Boot. Geh nicht raus aus dem Boot. Bleib im Boot. Halte den Kurs. Die Jünger, die Leute sind entscheidend. Klar, und jetzt gibt es natürlich verschiedene Boote und du sagst, hey, das Boot da hinten gefällt mir aber viel, viel besser. Und das ist der Grund, warum es so viel Gemeindetransfer gibt. Und ich bin kein Freund des Gemeindetransfers. Churchhoppers nennt man die, nicht Grasshoppers, Churchhoppers. Wisst ihr, was Churchhoppers machen? Die schauen und die sehen das Boot von der Ferne und sagen, wow, das Boot ist geil. Die haben das und das und das und das. Oh, da kann man richtig chillen drin in dem Boot. Und dann schauen sie auf ihr eigenes Boot und denken sich so, nee, ich muss darüber. Und dann gehen sie und steigen mitten im Sturm aus dem Boot ins andere Boot. Und das ist ein Problem. Weil Gott dich dorthin berufen hat. Er wollte, dass du in dieses Boot einsteigst. Und dann bleibst du in dem Boot. Und wenn der Sturm ist und du versuchst rauszugehen aus dem Boot in ein anderes Boot, wird es problematisch. Vor allem, wenn du es nicht unter der Abdeckung und Absprache mit Leidenschaft gemacht hast. Und wenn du es aus falschen Motiven gemacht hast. Nun bin ich nicht grundsätzlich gegen Gemeindewechsel. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel hier der Mado nach Passau zieht, ist es wichtig, dass er in Passau ein Boot findet. Ist doch ganz klar. Dann soll er dort ein richtig gutes Boot finden. Vergleichbar mit dem Boot, was er hier hatte. Ja? Und dann ist das völlig in Ordnung. Dann stimmt da die Haltung auch und das Motiv. Aber viele Leute wechseln nicht aus diesen Gründen das Boot, sondern aus ganz anderen Gründen, persönlichen Gründen. Weil sie Probleme haben mit dem Boot und am Ende sogar mit den Leuten, die im Boot sitzen. Wenn du ein Problem hast mit den Leuten, mit denen du im Boot sitzt und mit dem Boot selbst, ist es kein Grund zu gehen. Du bleibst. Weil oft, und das möchte ich an der Stelle wirklich betonen, liegt das Problem nicht beim anderen oder beim Boot, sondern bei dir. Und wisst ihr, was ich oft erlebt habe? Menschen, die in Unfrieden aus einem Boot ausgestiegen sind, mitten im Sturm, sind ersoffen und nie beim anderen Boot gelandet. Oder gelandet dort und dort hat es ihnen auch nicht gefallen nach einer Weile. Das Problem ist mit uns, wir sehen von außen Äußerlichkeiten, aber nicht das, was drin ist. Du meinst, ey, das andere Boot ist vollkommen und perfekt, die sind richtig gut. Aber kein Boot ist vollkommen und perfekt, weil die Menschen da drin nicht vollkommen und perfekt sind. Und es wird immer noch ein besseres Boot geben. Versteht ihr, was ich meine? Menschen sind unvollkommen. Und spätestens, wenn du dieses andere Boot betrittst, ist es unvollkommen, weil du unvollkommen bist. Also ganz wichtig an der Stelle, wenn du ein Problem hast, geh mit dem Problem um. Aber Umgang mit dem Problem bedeutet nicht rauszugehen aus dem Boot. Du bleibst im Boot. Was sind Wellen und was ist der Wind? Ich möchte Wellen und Wind nochmal definieren. Jetzt habe ich über uns gesprochen, über unsere Haltung. Wellen und Wind möchte ich definieren. Wellen, es gibt Wellen der Irrlehre. Könnt ihr euch aufschreiben, es gibt Wellen und diese Wellen sind Irrlehre. Das bedeutet, es kommen Dinge auf, falsche Lehren driften so in die Gemeinde hinein. Und auf einmal wird etwas gelehrt, was einfach nicht mehr mit der Bibel konform geht. Vielleicht wird die eine oder andere Wahrheit überbetont. Und es hat sehr oft stattgefunden in der gesamten Kirchengeschichte hindurch, hat es solche Stürme gegeben, dass ein Ansturm von Irrlehre ins Haus Gottes geschwemmt wurde. Ich möchte von einem Boot erzählen, bei uns in der Region. Es ist auch kein großes Geheimnis, der Pastor dieser Gemeinde geht da ganz offen mit um. Das ist die ICF Church, die hat vor Jahren eine Wahnsinns-Volksmenge am Start gehabt. Ja, 400 Leute im Kino, Gottesdienstbesucher, es war so die Hype-Church damals. Ja, viele sind hingegangen, haben ein gutes Programm gemacht, haben echt viele Sachen auch wirklich gut gemacht. Und dann kam aber Wort und Geist. Ich weiß nicht, ob ihr Wort und Geist kennt, vielleicht nicht. Wort und Geist ist eine Gruppierung gewesen, die Jesus Christus in dir betont hat. Das bedeutet, Jesus Christus wohnt in dir. Aber was sie vergessen haben, ist, dass Jesus Christus auch zu Rechten des Vaters sitzt. Also auf einmal hast du ganz viele Leute gehabt, die dachten, sie wären Jesus selbst und perfekt und sündlos. Ja? Aber es ging weiter. Sie haben auch den Begriff Liebe falsch verstanden. Liebe, sie haben einfach mal die drei Bedeutungen vom griechischen Wort Liebe, diese drei Begriffe haben sie einfach zusammengeschmissen. Agape, Eros und Philea, einfach alles zusammengeschmissen. Haben gesagt, hey, wir sollen uns lieben. Wisst ihr was, die haben angefangen, sich zu betatschen in den Gottesdiensten und anzufassen und alles Mögliche. Ja? Und dann haben sie auf einmal geistliche Freundinnen und Freunde gehabt, neben ihren Ehepartnern. Ganz viele Ehen sind durch diese Gruppierung kaputt gegangen. Und Leute, die haben extrem viele Gemeinden gespalten, unter anderem eben auch die ICF Church damals. Die ist in einen richtigen Sturm geraten von Irrlehre. Ja, weil derjenige, der Hauptverantwortliche war für die Lehre in der Gemeinde, es war nicht der Pastor, sondern es war sogar ein Familienmitglied des Pastors. Und der dann hat angefangen, dieses Zeug zu lernen und ganz, ganz viele sind weggegangen, weil dann der Pastor irgendwann viel zu spät aber hellhörig geworden ist, gehört aber, ey, da stimmt irgendwas nicht, ne? Irgendwas passt hier überhaupt nicht, aber da war es dann schon zu spät. Irrlehre, das ist wie ein böser Geist, der auf einmal hineinkommt. Und da müssen wir aufpassen, deswegen gibt es Gott sei Dank auch Leiter im Boot. Petrus war so ein Leiter. Auf diesem Fels möchte ich meine Gemeinde gründen, hat Jesus gesagt. Petrus war der erste Leiter von Gemeinde. Und es ist wichtig, dass wir Leiterschaft haben, die eben auch lehrfähig sind und ein Ohr und ein Gespür haben für Lehre. Glaubt mir, der Pastor, dem das passiert oder wo das passiert ist, und an der Stelle möchte ich sagen, es kann jeder Gemeinde passieren. Ja, aber der Pastor, wo das passiert ist, der hat daraus gelernt und hat sich sehr intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigt. Und er hat lehrfähige Leute mit ins Leiterschaftsboot geholt, dass eine Ergänzung stattfindet und dass sowas nicht mehr vorkommt. Irrlehre kann richtig, richtig übel sein. Aufgrund von Irrlehre gab es damals, ich glaube, es war in Jonestown, irgendwo in, keine Ahnung, hat es einen Leiter gegeben, der eine Gemeinde aufgebaut hat und es war ein richtig verdorbener Leiter. Ja? Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat Fake-Heilungen und so, hat Leute bezahlt, dass sie aus Rollstühlen aufstehen, die waren aber gar nicht gehbehindert. Ja? Also lauter so Sachen hat er gemacht. Ja? Und es ist immer verrückter geworden und irgendwann hat er gesagt, so, wir ziehen jetzt alle irgendwo nach Lateinamerika oder sowas, ja. Und dann ist die gesamte Community, die ganze Church ist dort nach Lateinamerika und haben, das war dann quasi das Paradies auf Erden und haben da so eine eigene Stadt aufgebaut, ja. Und irgendwann waren die so hörig ihrem Leiter, weil er sie abgeschnitten hat von jeglichen Nachrichten und so. Es war eine richtig enge, komische Community. Und irgendwann kam der Punkt, wo er gesagt hat, so, und jetzt kriegt ihr alle den Drink und ihr müsst ihn jetzt trinken. Und haben die alle getrunken und haben alle Selbstmord begangen. Sind alle gestorben. Es waren Tausende. Crazy, oder? Und da denkst du dir, es könnte mir nie passieren. Ey, in den Interviews, das waren ganz normale Leute, die einfach auf einmal verblendet wurden. Also ihr seht, Irrlehre, es ist heftig. Wenn diese Wellen, wenn dieses Wasser in dein Boot kommt, dann musst du reagieren, dann musst du agieren. Was ist das Richtige? Was ist das einzig Richtige, was ein Jünger tun kann, wenn sowas passiert? Er muss Jesus aufwecken. Du musst Jesus aufwecken. Irgendeiner in dem Boot muss Jesus aufwecken. Die Leiterschaft muss Jesus aufwecken. Aber auch du, der du Verantwortung hast als Gemeindemitglied und spürst, ey, da stimmt was lehrmäßig nicht. Du musst zum Leiter gehen und sagen, ey, da stimmt was nicht, wir müssen Jesus aufwecken. Da haben wir alle eine Verantwortung für. Was kann noch so Wellen und Wind sein? Es können Parteiungen sein. In der Gemeinde in Korinth gab es Parteiungen. Die einen haben gesagt, ey, ich gehöre zum Apollos. Die anderen haben gesagt, ich gehöre zum Paulus. So, und dann waren da zwei starke Leiter und die einen haben sich auf die Seite geschlagen, die anderen auf die Seite geschlagen und es hat Parteiungen gegeben. Und aufgrund dieser Parteiungen hat es richtig Stress gegeben. Und dann ist die Hälfte fast rausgebrochen aus der Gemeinde. Auch sowas haben wir als Gemeinde, die Immanuel-Gemeinde, schon erlebt. Es gibt eine unfreiwillige Gemeindegründung, die Gemeinde existiert immer noch, ich werde aber den Namen nicht nennen. Und es war so, dass der Leiter des Hauskreises auch automatisch der war, der die Leute begrüßt hat an der Tür. Bei uns, hier in dieser Räumlichkeit oben, Sonntaggottesdienst, er hat die ganzen Gäste begrüßt. Und dann ist die Gruppe vom Hauskreisleiter, also dieser Hauskreis ist extrem gewachsen. Auf einmal waren das so 30 Leute, ja. Einfach viele neue mit drin waren, auch so jüngere Leute, ne? Und die waren alle begeistert. Aber wisst ihr, was das Problem war? Dieser Kreis hat sich mehr und mehr getrennt von der Gesamtgemeinde. Und die haben angefangen, ihr eigenes Ding zu machen, ihr eigenes Ding zu planen, ohne Abdeckung von Leiterschaft. Und dann war es so, dass bevor wir noch die Information als Leiterschaft bekommen haben, hat sich schon eine eigene Gemeinde gegründet. Und diese 30 sind abgehauen. Und dachten, sie wären die Oberheroes. Aber Gott segnet sowas nicht. Ihr müsst euch vorstellen, jetzt sagt der Petrus zu 6 anderen, ey Jungs, das Boot gefällt mir nicht mehr. Alles gefällt mir nicht, Jesus schläft gerade. Lasst uns die Situation nutzen, wenn Jesus doch gerade schläft. Zack, wir gehen einfach mal weg. Und wir bauen unser eigenes Boot. Und noch im Boot fangen sie an, ihr eigenes Boot zu bauen. Und dann zischen sie ab und machen ihr eigenes Ding. Ja? Das ist eine Katastrophe, Leute. Ganz viele Gemeinden haben dadurch Schaden erlitten. Nicht nur, und da geht es auch gar nicht so, oh, wir haben jetzt heute 30 Leute weniger im Gottesdienst. Welch Drama, dass wir 30 weniger haben. Oh mein Gott, es geht hier nicht um Zahlen, Leute, sondern es geht um Herzen, die auseinandergerissen sind, so Beziehungen, die gewachsen sind und es wird auseinandergerissen. Es passiert Vertrauensmissbrauch, Vertrauensbruch. Das alles ist so zerstörerisch. Das kann so ein Sturm sein, der wirklich das ganze Boot kaputt macht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch da im Boot bleiben. Geh nicht raus, mach nicht dein eigenes Ding, sondern ordne dich unter. Gott hat Leiter gesetzt und es ist total wichtig, dass Gott Leiter gesetzt hat. Und wir hatten aber auch den Fall, dass es gibt eine Gemeinde in der Slowakei und der hat es so gemacht, er ist zur Leiterschaft gegangen, hat gesagt, ey, ich habe auf dem Herzen eine Gemeinde zu gründen. Und dann war das voll in Ordnung. Dann wurde mit ihm geredet, man hat gemeinsam gebetet und dann ist er von uns in die Slowakei gesandt worden, hat sogar ein Gehalt bezahlt bekommen von unserer Gemeinde und hat dort eine Gemeinde aufgebaut. Und das ist dann wieder voll in Ordnung. Das ist nicht in einer Situation passiert, wo Jesus geschlafen hat. Das ist nicht in einer Sturmsituation passiert, sondern es ist in einer Situation passiert, wo alles in Frieden war, wo man miteinander geredet hat. Und das nenne ich gesunde Multiplikation. Das ist voll in Ordnung. Aber stürmisch wird es dann, wenn Parteiungen entstehen und wenn du Absalom-mäßig Leute abziehen willst und auf deine Seite bringen möchtest. Und da müssen wir sagen, Jesus, wach auf. Jesus, wach auf, wir haben ein Problem. Wir sehen da, es entstehen verschiedene Lager. Die Leute fangen an, sich zu bekriegen, fangen an, irgendwo Vorbehalte zu haben gegenüber dem anderen, fangen an zu lästern, fangen an, irgendwie unzufrieden zu werden. Die wollen ihr eigenes Ding machen. Das ist total ungut. Das ist ein Sturm, der dieses Boot und nicht nur das Boot, sondern vor allem die Menschen, die Jünger, die Gemeinde in dem Boot zerstören kann. So, also ihr seht, das kann auch so ein Sturm sein. Und ich glaube, das sind so die typischen Probleme. Irrlehre und Spaltung oder beziehungsweise Parteiungen. Ja? Sei es Leiterschaft, ich würde sogar weitergehen. Es kann einfach, und das ist so das Dritte, was ich nennen möchte, es geht noch weiter. Es gibt dann auch Momente, wo auf einmal nichts passiert. Es bekehren sich keine Leute. Es werden keine Leute geheilt. Es wächst nicht sonderlich. Alles scheint gleich zu bleiben. Und eigentlich dieser Stillstand, dieser vermeintliche Stillstand, wohlgemerkt, ich möchte da wirklich dranbleiben hier. Dinge können äußerlich gleich bleiben, aber geistlich im Herzen und in dieser Dimension, wo wir nichts sehen, kann richtig was passieren. Aber wenn wir einen menschlichen Blick auf die Situation haben und keinen geistlichen, dann meinen wir, es ist Stillstand, ein vermeintlicher Stillstand. Und es ist mega gefährlich. Es gibt so viele Gemeinden, die deshalb nicht mehr existieren, wo die Jüngerschaft sich komplett auseinandergelebt hat. Das war kein plötzliches Boom, ein Sturm und Wind und Wellen und Pam, kaputt. Sondern es war so ganz schleichend, Step by Step, sich einer nach dem anderen verabschiedet, weil er meinte, es ist Stillstand. Weil er meinte, nichts passiert. Und Leute, wir müssen da ganz wirklich aufpassen. wie wir die Dinge beurteilen. Wir brauchen einen geistlichen Blick auf Gemeinde. Und vor allem, wenn wir meinen, dass Stillstand ist, wisst ihr, was die Tatsache eigentlich ist? In deinem Leben ist Stillstand. Und du projizierst es aber auf andere. Vielleicht bekehrt sich in deinem Umfeld keiner mehr. Vielleicht passieren keine Heilungen mehr, weil du auch nicht mehr für Kranke betest. Vielleicht hast du dich mehr und mehr isoliert und du übst und führst diese Nächstenliebe nicht mehr so aus, wie du es anfangs getan hast. Wie schaut es in deinem Leben aus? Wir als U-Turn haben so eine Phase hinter uns. Wir hatten richtig Aufbruchsstimmung, Dinge, wo Dinge passiert sind. Das war so richtig Frühling, Sommer, ja. Man hat gesehen, wie alles grün geworden ist, wie auf einmal der Duft lag in der Luft, der Frühlingsduft. Menschen haben Zeugnisse gegeben und Leute haben dazu in jedem Gottesdienst ihre Hand gehoben, haben sich bekehrt. Es waren nahezu jeden Gottesdienst irgendwie neue Leute da, die das erste Mal da waren. Und da war eine Dynamik, da war ein Wow. Ja, und dann auf einmal, ist alles ein bisschen ruhiger geworden. Und dann haben Leute gedacht, was ist hier los? Wo geht's hin? Und sie haben den Kurs nicht gehalten, sondern sind weggebrochen. Halte den Kurs, sage ich dir. Wisst ihr, jede Gemeinde wird genau durch diese 4 Jahreszeiten gehen. Es gibt Frühling, es gibt Sommer, es gibt Herbst und es gibt Winter. Und jede Gemeinde, glaub mir, jede Gemeinde, jedes Boot, jede Jüngerschaft wird irgendwann in eine Winterzeit kommen, wird irgendwann in eine Herbstzeit kommen. Wichtig ist, verstehe die Zeiten, in denen du dich als Gemeinde befindest. Und es muss jeder von uns verstehen. Und wenn du meinst, es muss immer Frühling sein, immer Frühling sein, glaub mir, wenn immer Frühling ist, ist was falsch. Es kann nicht immer Frühling sein. Es gibt nun mal den Herbst, wo Blätter fallen, wo der Baum beschnitten wird, wo Herzen überprüft werden. Es gibt den Winter, wo du ausharren musst, wo du warten musst, wo du den Herrn suchen musst, wo du beten musst. Und dann wird wieder der Frühling kommen, wo richtig was aufsprießt, wo das, was gewachsen ist im Herzen, im Untergrund, im Winter, im Herbst, wo einfach du getestet wurdest, wo du in der Tiefe gewachsen bist, wo äußerlich vielleicht keine großen Heilungen oder Bekehrungen es gegeben hat, aber du bist gewachsen. Und wenn du gewachsen bist, wenn du in der Tiefe gewachsen bist als Jünger Jesu, dann kann der Frühling kommen, weil du bereit bist. Aber die Tatsache ist die, wenn es nur Frühling gibt, verpassen wir die Zeiten, wo unser Herz mitwachsen kann. Und die Gemeinde wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Leute kommen dazu und keiner kommt in die Tiefe und irgendwann hast du dieses Problem. Wir müssen wachsen. Wenn wir wachsen, wird auch die Gemeinde zahlenmäßig wachsen. Und es ist total wichtig, dass wir dieses Prinzip verstehen und dieses Naturgesetz, was Gott gesetzt hat, nicht nur für unsere Erde, sondern eben auch für uns als Kirche und Gemeinde. Deswegen, wenn es so ist, dass vermeintlicher Stillstand da ist, weck Jesus auf. Du musst hin zu Jesus und ihn aufwecken. Und die Realität in dem Ganzen ist, der Sturm wird Jesus nicht aufwecken. Jesus wird durch den Sturm hindurch schlafen. Jesus ist nicht aufgewacht vom Sturm. Wisst ihr, manchmal schläft Jesus ganz bewusst, weil er möchte, dass wir kommen. Der Stefan Simonsson hat es in seiner Predigt richtig gut erwähnt. Er hat gesagt, der Sturm wird Jesus nicht aufwecken, sondern du musst ihn aufwecken. Wenn der Sturm weht, wenn Probleme da sind, wenn Dinge geschehen, wenn Parteiungen, Spaltungen, Irrlehre oder Stillstand ist, geh zu Jesus, weck ihn auf. Er kann das alles beschwichtigen und zur Ruhe bringen. Und die Realität ist auch, das ist das Nächste, keiner von uns kann es, nur Jesus. Keiner von uns kann den Sturm stillen, nur Jesus. Ja, aber warte mal, wenn ich genügend Glauben habe, dann kann ich das doch, ja. Aber worauf richtet sich dein Glaube? Auf Jesus, nicht auf deine eigene Kraft. Du in deinem Namen kannst nichts. Wenn ich sage, im Namen Manuels, Sturm, werd still, wird nichts passieren. kann ich noch so schreien, wie ich will und noch so mich aufplustern, wie ich will und irgendwas sonst was. Es wird nichts passieren. Jesus, im Namen Jesus. Und Jesus wird den Sturm stillen. Das ist es. Und jetzt kommt das Nächste. Sie waren in dem Boot, die 12 Jünger. Und irgendwann sind sie angekommen am anderen Ufer. Und wisst ihr, was ich sehe, ist, das erste Event, bevor sie ins Boot gestiegen sind, das war ein richtiges Highlight. Ja, das sind Wahnsinnslehren, die Jesus da vom Latz geknallt hat. Dann siehst du, wie Kranke geheilt worden sind, Wunder passiert sind. So, und dann kommt diese Bootgeschichte, Sturm. Richtig bitter, ja. Und dann kommt das nächste Highlight, der Besessene wird frei, ja, und Dämonen werden ausgetrieben. Und oft ist es so auch mit uns, ja, wir haben die Highlights und wir sind so Highlight-geil. Wir brauchen das Highlight. Oh Mann, warum? Wir wollen zu jeder Zeit wollen wir ein Highlight. Aber dann gibt es eben Momente, wo kein Highlight ist, ja, da bist du einfach im Boot. Und du musst drin bleiben. Alles, was die Jünger mussten, ist, bleib drin, halte den Kurs. Geh nicht weg. Das nächste Highlight wird kommen. Aber jetzt liegt es an dir, zu bleiben. In diesen Phasen des Lebens musst du auch nichts anderes tun. Du musst einfach nur den Kurs halten. Und glaub mir, das ist Aufgabe genug. Ja, du musst nicht mehr, du musst einfach nur im Boot bleiben. Du musst einfach nur in der Gemeinschaft bleiben, in der Liebe bleiben. Und Leute, ich möchte es euch wirklich ans Herz legen, bleibt in der Liebe zueinander. Daran wird uns die Welt erkennen. Wenn wir das nicht machen, dann wird der eine oder andere den Kurs nicht halten können. Also auch um persönlich den Kurs zu halten, brauchst du den anderen. Du brauchst deinen Nachbarn, du brauchst der neben dir sitzt. Du brauchst die Person, den anderen Jünger. Ja, versuch nicht, dein Leben außerhalb von Gemeinde zu leben. Denk nicht zu meinen, ey, wenn ich rausspringe aus dem Boot, ich werde es auch alleine schaffen, aber ans andere Ufer werde ich dann schwimmen, weil ich so ein krasser Schwimmer bin. Du wirst es nicht schaffen alleine. Du brauchst deine Leute und du brauchst vor allem Jesus. Bleib im Boot. Halte den Kurs. Das ist die Botschaft für heute. Und dann wird Gott dich mächtig, mächtig segnen. Und wir werden eine richtig starke Gemeinde. Und aus dieser Gemeinde werden starke Gemeinden entstehen. Starke Jüngerschaft. Das ist, was das Thema ist, auch in diesem Jahr. Halte den Kurs. Sag mal zu deinem Nachbarn, halte den Kurs. Sag zu deinem Nachbarn, bleib bei mir. Sag mal zu ihm, bleib bei mir. Bleib bei mir. Ja? Bleib mit im Boot. Bleib dran. Halt fest. Hold on, help is on the way, Jesus wakes up. Jesus wird aufwachen. Halte den Kurs. Reinhard Bonnke hat mal gesagt, Gemeinde ist kein Vergnügungsdampfer, sondern ein Rettungsschiff, ein Rettungsboot. Und so ist es. Wir sind dazu da, Menschen zu retten. Amen. Wir sind nicht da, sie zu bespaßen und ihnen vorzugaukeln, dass sie erlöst sind. Nein, wir sind da, um sie zu retten, die Erlöserbotschaft Jesu Christi zu predigen. Ich hoffe, diese Botschaft hat etwas in dir bewirkt, in deinem Herzen, weil der Herr möchte vorwärts gehen mit uns. Halte den Kurs. Amen. Lass uns aufstehen. Ich möchte noch mal beten, dürft die Augen schließen. Vater im Himmel, ich möchte dir jetzt danken für das Wort, Herr. Und Herr, ich möchte wirklich beten, dass das Bild von dem, was Gemeinde ist, sich wirklich festbrennt in unserem Gedächtnis, in unserem Herzen. Herr, Gemeinde ist nicht irgendein Konstrukt, irgendein Gebäude, sondern wir sind es. Wir, die wir hier sind, die wir hier versammelt sind, Herr. Wir sind Gemeinde, wir sind die, die dir nachfolgen, die du gewollt und gewählt hast, Herr. Herr, wir möchten auch beten in Jesu Namen, dass viele von den Volksmengen zum Glauben kommen, in Jesu Namen, zum wahren, echten Glauben, Herr, dass sie wirklich deine wahrhaftigen Jünger werden, in Jesu Namen. Herr, wir wollen dir danken, dass wir sehen dürfen in Apostelgeschichte 2, dass sie, als die erste Gemeinde gegründet wurden, Sie haben sich täglich versammelt. Sie waren eins. Sie haben alles miteinander geteilt. Sie verharrten in der Lehre und im Brechen des Brotes. Sie haben das Abendmahl genommen. Herr, ich möchte dir danken für solche Vorbilder. Herr, und was wir sehen dürfen, ist, dass du täglich hinzugetan hast von denen, die erlöst wurden, Herr. Herr, ich danke dir, dass eine Gemeinde Ups und Downs hat. Aber Herr, ich bete, dass wir in dem Ganzen den Kurs halten. Herr, und du siehst jetzt im Moment auch bei jedem Einzelnen das Herz. Herr, und da, wo Herzen sind, die mit falschen Gedanken gespielt haben, hey, vielleicht haue ich ab, vielleicht springe ich raus, vielleicht gehe ich weg von diesen Leuten. Sollen doch 12 aus 12 11 werden. Auf mich kommt es doch eh nicht an. Wenn solche Gedanken da sind oder Liebhabereien sagen, hey, das andere Boot gefällt mir viel besser. Aber am Ende finden sie dort auch nur Menschen, die Jesus nachfolgen. Herr, ich möchte beten, dass du diese Herzen berührst heute Abend und auch ihnen aufzeigst, was dein Weg für sie ist, dass sie den Kurs halten, Herr. Dass sie dranbleiben, dass sie sich einbringen. Herr, wir wollen Gemeinde bauen, so wie du es vorgesehen hast. Und Herr, wir wollen auch an diesem Abend, jetzt nach so einer Predigt, wollen wir alle segnen, die auch Gemeinde sind. Herr, alle in Nürnberg, alle in der ganzen Region, Herr, in ganz Deutschland, Herr. Und über die Grenzen Deutschlands hinaus, auf der ganzen Welt, Herr, ich danke dir, dass es ganz, ganz viele Boote gibt. Ganz, ganz viele Menschen gibt, die echt deine Jünger sind und dir nachfolgen. Herr, und wir wollen sie von hier aus segnen. Und wir beten in Jesu Namen, dass du Wachstum schenkst. Und zwar in jeder Gemeinde, Herr. Herr, ich bete in Jesu Namen, dass vor allem geistliches Wachstum geschieht, Herr. Und ich danke dir aber auch, dass Menschen zum Glauben kommen werden. Und Herr, ich bete, dass du die, die ihren Frühling momentan erleben als Gemeinde, Herr, dass du richtig hinzutust, dass sie gewaltig wachsen, dass Menschen richtig ja, zum Glauben kommen und sich bekehren. Aber Herr, wir beten auch für Gemeinden, die sich momentan im Herbst befinden, im Winter befinden. Sei du mit ihnen. Gib ihnen die Stärke, in Jesu Namen auszuharren und dran zu bleiben und den Kurs zu halten, weil der Frühling wird kommen. Und Herr, ich bete auch, dass wir als Gemeinden uns nicht miteinander vergleichen, weil wir stehen in unterschiedlichen Gezeiten und Zeiten. Und so segne du uns als Leib Christi in Jesu Namen, aber auch als U-Turn in Jesu Namen. Amen.